ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt an einer Tango-Community, dass man einem Menschen wieder begegnet. Und die Herausforderung besteht ja nicht darin, die Größe zu generieren, sondern mehr den Zusammenhalt zu generieren.
Ja, es gibt Menschen, die nur zu einer bestimmten Milonga gehen. Wieder, ich glaube, die vertun sie was, weil sie Gelegenheiten versäumen. Aber diese Art der Beschränkung, dass ich sage, ich bin nur bei diesem Lehrenden und darum gehe ich nur zu dieser Milonga zum Beispiel, das gibt es nicht. Und das macht das Ganze sehr, sehr schön.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Cabeceo. Diesmal aus der, es ist klischeehaft, aber muss ich wirklich so sagen, aus der Festspielstadt Salzburg. Und geht es nach den Wünschen meiner Gastgeberin Judith Kölblinger, dann heißt es irgendwann einmal nicht die Festspielstadt Salzburg, sondern die Tango-Stadt Salzburg. Judith, danke, dass ich kommen durfte und dass wir da miteinander sprechen.
Sehr gerne. Danke, dass du da bist.
Auch noch hier ist Christian Herbst. Ich habe gestern hier mitgemacht bei einem Workshop von dir. Nicht Tango tanzen, sondern einfach Tango-Musik besser erkennen können oder Elemente erkennen können und sich etwas dazu zu überlegen. Also es wurde ein bestimmtes Stück hergenommen, das du analytisch zerlegt hast und wo wir darauf aufmerksam gemacht wurden, worauf man hören kann, um da den Tanzstil oder das, was man dazu tut, einfach zu verbessern und spannender zu gestalten.
Mhm. Ja, hallo.
Du bist auch Musiker. Ja. Gesang ist dein Thema generell, auch beruflich.
Genau, also ich bin Gesangspädagoge und dieser Tage hauptsächlich Forscher, Stimmforscher, Biophysiker und interessiere mich dafür, wie Stimme funktioniert eigentlich, also ganz im Groben gesagt.
Das Thema ist allerdings nicht dieser Workshop, sondern du bist ein Mitglied der Tango Community und das bringt uns eigentlich schon zum Thema her. Judith, du hast einen Verein gegründet 2021 in Salzburg, der heißt Tango in Salzburg. Wieso gründet man ausgerechnet im Jahr der schärfsten Lockdowns? Damals war die Corona-Zeit, da waren die schärfsten Lockdowns und Maßnahmen. Da durfte man ja nicht einmal mehr an der Billa-Kasse stehen und mit dem Kassier sprechen. Gerade da einen Verein zu gründen, der mit solcher körperlichen Nähe zu tun hat, was war dann da der ausschlaggebende Grund?
Gut, Tango hat es auch in der Corona-Zeit gegeben. Und der Grund war in der Salzburger Tango-Szene etwas zu verändern. Der Grund, warum wir gegründet haben 2021, hatte ja mit einem Menschen zu tun, der im Jahr davor verstorben ist. Und der hatte viele Jahre lang in Salzburg Tango inszeniert als Einzelkämpfer. Im Kreis anderer Einzelkämpfer. Und ich bin vom Beruf Organisationsentwicklerin und wollte so nicht Tango weitermachen. Weder allein als Person, noch allein als Organisation. Ich habe von Anfang an gesehen, es müsste etwas anderes geben, nämlich das gemeinsam zu machen. Deswegen haben wir einen Verein gegründet.
Christian, du warst damals auch schon dabei wahrscheinlich in der Tango-Szene?
Tatsächlich nicht. Nein. Also ich tanze jetzt intensiv seit 3 Jahren. Also wir haben schon vorher begonnen mit Kursen, aber also auf Milongas gehe ich seit 3 Jahren ungefähr.
Mhm. Ja. Aber du bist Salzburger.
Ich bin Salzburger. Ja. Hm. Ja.
Das heißt aber, dass der Verein jetzt nicht ein weiterer Veranstalter ist. So darf man sich das nicht vorstellen.
Er ist natürlich auch ein Veranstalter. Aber der Verein, der besteht ja nur aus ganz wenigen Personen. Es sind nicht alle Tangoeros und Tangoeras in Salzburg Mitglieder, sondern der Verein besteht als Organisationseinheit. Und da war mir wichtig, dass es eben eine Körperschaft ist, mit der man auch öffentlich auftreten kann, nicht nur Einzelpersonen, mit der man möglicherweise auch Förderungen generieren kann, mit der man sich wo eintragen lassen kann. Und es hängt nicht von einzelnen Personen ab.
Also dass es quasi auch gegenüber der Politik einen Ansprechpartner gibt zum
Ja,
Thema Tango Argentino in Salzburg.
ja. Und ich finde Organisationen nachhaltiger als Einzelpersonen. Und das war ein Grund, warum wir das auf andere Beine gestellt haben.
In der Gruppe ist man stärker als Einzelkämpfer.
Und es kann jemand rausgehen und die Organisation bleibt bestehen. Ja. Oder es kann jemand dazukommen und es muss sich nicht alles verändern. Die Organisation ist sozusagen ein Organismus für sich, der wirksam ist.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Was sind jetzt wirklich die Aktivitäten des Vereins?
Wir organisieren Milongas. Wir bieten Unterricht an über Lehrende. Also nicht selber, wir sind keine Tanzschule noch. Und wir vernetzen die Veranstalter in Salzburg. Und wir können wir vielleicht dann noch darüber reden. Wir haben uns viele Formate überlegt, wie die Salzburger Tango-Szene mehr eine Community wird.
Das heißt, sie war mal vielleicht schon eine Community, aber nicht in der Form, wie du es vorgestellt hast. Was war denn also die Ist-Situation, von der du ausgegangen bist? Und ich nehme an, du hast eine Ist-Situation und du möchtest eine Soll-Situation haben. Was ist der Unterschied?
Tango gibt es in Salzburg seit 30 Jahren. Also die ersten, die hier Tango gemacht haben, werden nächstes Jahr das 30-jährige Jubiläum feiern. Und es gab verschiedene Veranstalter, die waren zum Teil so zerstritten wie in anderen Städten auch. Wenn du kommst aus Wien, du
Kennt
weißt,
das
wie es
ja.
dort ist. Ja, genau. Und das finde ich schadet einer Gemeinschaft, die von Natur aus klein ist. Weil Salzburg ist ja eine kleine Stadt. Wir haben 160.000 Einwohner. Also die Menge an Menschen, die hier Tango tanzen kann, wenn man die dann noch aufspaltet auf sechs Veranstalter, die zueinander nicht kommen dürfen, ohne dass es Eifersucht gibt, das funktioniert nicht. Also deswegen wollte ich, dass wir alle an einem Strang ziehen.
Christian, hast du das auch so erlebt, wie du begonnen hast, dass da noch, dass man fast so ein Verbot bekommen hat, der eigenen Tangoschule so eine Milonga aus der anderen zu gehen, aber ist nicht Verbot, aber.
Nee, nein, also wie soll ich sagen, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich kenne das von der Gesangspädagogik durchaus, also früher gab es das Lehrer-Schüler-Verhältnis, also über die Jahrhunderte und da durfte man dann nirgendwo anders hingehen, also es ist fast ein Besitzverhältnis, ein ideelles gewesen. Das ist natürlich völlig outdated. Das kann und soll es nicht mehr geben und ähnlich sehe ich das da auch. Also das ist. Ich mag es einfach so auf den Punkt bringen. Für mich ist es ein unglaubliches Privileg, dass ich in einer Stadt, die einen Ballungsraum von, sagen wir, 300.000 Leuten hat, fast, also durchschnittlich dreimal die Woche tanzen gehen kann. Oder viermal, wenn ich will. Wo gibt's
Das
denn das sonst?
war damals nicht. Also gab es auch einen größeren Unterschied. Weil es kam dann noch einer dazu, der als Gastlehrer aus Spanien immer eingereist ist. Der ist hier nach Salzburg hergezogen. Der Eloy Prim, das hat auch viel verändert, finde ich, am kontinuierlichen Angebot in Salzburg. Aber auch die schon länger dabei sind, die haben regelmäßige Angebote. Und es ist tatsächlich so in Salzburg jetzt, und es war vor 5 Jahren nicht, dass du im Grunde jeden Tag in Salzburg irgendetwas mit Tango machen kannst. Zu einer Praktika gehen, zu einer Milonga gehen, einen Workshop besuchen und am Wochenende vor allem die Milongas.
Jetzt, der Verein wurde also gegründet, 2021. Was waren da so die ersten Schritte? Weil das war ja dann wahrscheinlich für die anderen Veranstalter mal noch ein weiterer Konkurrent oder einer, der eine Konkurrenz weitergeführt hat. Ja. Das heißt, ich nehme an, du musstest erst einmal Werbung dafür machen, dass du das anders siehst, dass dieser Verein einen anderen Zweck hat, dass er mehr inklusiv sein soll. Und nicht, also dass der wirklich die Tango-Angebote in Salzburg verbinden möchte, nehme ich mal an, und nicht noch ein Konkurrenzangebot dazustellen kann, dass die anderen quasi das Publikum wegnehmen möchte.
Das kann man im Grunde nicht ankündigen. Das muss man leben. Und zum Beispiel bei der Milonga Triste haben wir sie genannt. Nach dem Tod von Matthias Beutler kamen alle Tango-Veranstalter zu dieser Milonga. Und ich habe dort mit allen gesprochen. Und ich habe das so eine große Wertschätzung gefunden, obwohl es diese Spannungen durchaus auch gab. da zu dieser Milonga Triste zu kommen. Und eine der verbindendsten Initiativen war, dass sich alle Tango-Veranstalter an einen Tisch gesetzt haben. Ich habe sie eingeladen und wir haben begonnen, uns darüber auszutauschen, wie geht's den einzelnen Veranstaltern, wo wollen die hin? Und wir haben zum Beispiel gemeinsam einen Salzburger Milonga-Führer formuliert und die Auseinandersetzung, welche, der heißt Milongas, wie wir sie mögen. Und die Auseinandersetzung über die Frage, wie wollen wir denn hier, dass die Milongas sind? Welche Codigas gelten für uns? Welche gelten auf Encuentros und bei uns sind sie nicht so wichtig? Das war ein guter Prozess. Und auch, dass wir abstimmen, wenn jemand eine Milonga an einem Tag macht, macht es wenig Sinn, eine zweite Milonga am selben Tag zu machen. Welches Instrument kann man einsetzen? Das ist unser Salzburger Tango-Kalender, das eine gewisse Koordination ermöglicht. Es war ursprünglich zum Beispiel so, dass der Salzburger Tango-Kalender verschiedene Farben hatte. Und die Farben haben den Veranstaltern entsprochen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sozusagen jeder sein eigenes Revier hatte. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das für die Tangoeras und Tangoeros nicht interessant ist, von welchem Veranstalter das ist, oder mittelmäßig interessant. Interessanter ist, ist es ein Milonga, ist es ein Praktika, ist es ein Kurs? Und dann haben wir uns auf einen Farbcode geeinigt. Und weil das technisch gerade nicht anders möglich war, habe ich zugesagt, ich koordiniere, also ich befülle diesen Tango-Kalender und so ist es bis heute. Alle Veranstalter melden mir ihre Termine und ich befülle den Kalender. Ich koordiniere das, dass das von außen nach einem aussieht, nicht nach sechs oder nach sieben.
Das hängt also jetzt an dir eigentlich? Also,
an aber, Tango in Salzburg.
Okay, also es kann einen Ersatz geben, wenn du mal nicht kannst, obwohl du bist, bist.
Genau.
Ja, okay. Es gab am Anfang also so ein Treffen unter den Veranstaltern, wo man mal sie vielleicht sogar richtig mal kennengelernt hat und festgestellt, der andere ist ja auch nur ein Mensch, der ähnliche Ängste und Sorgen hat wie man selber als Veranstalter. Gab es seither wieder mal solche Treffen? Gibt es sie auch, oder gibt es sie regelmäßig?
Gibt es regelmäßig. Oder wir haben zum Beispiel auch vor zwei Jahren, es wird nächstes Jahr wiederkommen, eine große gemeinsame Veranstaltung, ein Marathon organisiert. Zusammen. Und die Reaktion damit, da warst du schon dabei. Warst du nicht dabei?
Ich war nicht dabei, ich war nicht da. Ja.
Aber die Reaktion der Besuchenden auf dieses, dass alle am selben Ort sind und dass sich alle irgendwie beteiligen und dass man sieht, die mögen sich, das haben wir ganz oft gehört. Das ist der Szene wichtig.
Hm. Im Vorgespräch habe ich erfahren, du warst in deinem Beruf Organisationsentwicklerin.
Ja.
Das heißt, du bringst so viel Know-how mit.
Ja.
Aber ist das in einer Tango-Community, die ist ja keine Organisation mit Chef und Personalabteilung und Marketingabteilung und Teamleader und Lagerarbeiter und so weiter. Das ist ja ganz anders.
Das stimmt. Das Interessante an einer Community ist, dass das in der Fachsprache heißt das System mit losen Kopplungen. Also jeder hier ist freiwillig. Niemand muss. Keiner kann dem anderen eine Order geben. Das heißt, ich muss Interventionen setzen, Angebote machen, die für Zusammenhalt sorgen, die für Interesse sorgen. Ich muss Stoff liefern für Geschichten, die weitererzählt werden. Ich muss Ereignisse schaffen, wo es interessant ist, dabei gewesen zu sein, hinzugehen. Das ist etwas, was in einer Community sozusagen für die Identität sorgt. Ja, dass man sich doch als Einheit spürt, im Unterschied zum Beispiel zu Gästen, die werden ja immer wahrgenommen. Und trotzdem ist man freiwillig. Das ist echt ein großer Unterschied zu Organisationen. Und trotzdem gibt's Gesetzmäßigkeiten, die in allen sozialen Systemen gelten, also auch in Organisationen, die hier wirken. Marketing hast du angesprochen. Es ist einfach wichtig, wie Informationen vermittelt werden.
Hm.
Oder Räume. Ja, welche Räume hat die Community zur Verfügung? Wie sind die ausgestaltet? Welchen Unterschied machen die?
Da habt ihr, um beim Nebenthema anzuschweifen, das finde ich ganz interessant, einen eigenen Punkt, der ist dieses wie heißt das, Tango in den Häusern? Oder
ja,
so
Tango
ähnlich.
In den Häusern der Stadt.
Ja, wie ist das entstanden? Und was ist das, mal fragen wir mal, was ist das überhaupt und wie ist das entstanden?
Das ist eine Idee, die ich noch seinerzeit mit dem Matthias Beutler geboren habe. Und zwar gab es ganz früh sowas wie Kammerkonzerte in den Bürgerhäusern, wo halt Leute eingeladen wurden ins Wohnzimmer und dann so gab es ein paar Musiker.
Musikalische Salons, ja.
Mhm. Genau. Und die Idee, die der Matthias und ich hatten, war, dass der Tango einen Raum verändert und dass wir in der ganzen Stadt Lokalitäten suchen, die wir durch 1,5 oder 3 Stunden Tango verzaubern für diese Zeit. Und wir haben jetzt, glaube ich, fast das 30., die 30. Veranstaltung, Tango in den Häusern der Stadt. Wir suchen irgendeine Lokalität. Das kann von Turnsaal bis, einmal waren wir in einem Sexshop, das kann in einer Baustelle, in einem Wirtshaus, irgendwo sein, wo wir Tango machen und wo wir dann sehen, mal so ein Traditionswirtshaus mit Holzbänken an der Seite, wenn dann in der Mitte Tango getanzt wird, das ist wie verzaubert. Das ist in der Zeit anders, im alten Rathaus. Das nächste Mal werden wir sein in einem neuen Bauprojekt, ganz neu, und dort gibt es einen Gemeinschaftssaal. Und wir werden mal sehen, wie es dort wirkt. Ja, es sind so ein Format ist, dass eben immer wieder was Neues geboten wird, und zwar nur einmal.
In der modernen Sprache würde man sagen, ist es sowas wie eine Pop-up-Milonga, ja, an besonderen Plätzen. Ja,
ja, genau.
Geht es nur einmal, nie wieder. Das heißt, das wäre so ein Beispiel eigentlich dafür, weil ich konnte mir nichts vorstellen darunter, dass man etwas macht, wo Leute darüber sprechen können. Mhm. Weil dadurch, dass hier nicht wiederholbar ist, muss man dir fragen, warst du damals dort und dort, keine Ahnung, Sexshop springt jetzt raus hier,
ja,
warst du damals dabei bei dieser unfassbaren Melange im Sexshop, ja, wo an der Wand die Gegenstände waren und wir haben dann getanzt in der Mitte.
Genau, oder in einer Kaverne, also eine Höhle.
Ja.
Ja, genau, das ist sowas.
Okay. Ich hätte mir gedacht, jetzt unbedarfterweise, um eine Community zu bilden, muss man so die Hauptinfluencer, weil wir sind auch in einem Zeitalter der Influencer, rauspicken und die besonders lieb haben und umhätscheln und füttern mit Informationen, damit dass die das an ihren Freundeskreis, Entourage, Community, was auch immer, weitergeben. Irre ich da jetzt, was das betrifft, was du vorhast?
Um die Frage zu beantworten, muss ich leider ein bisschen ausholen. Nämlich, ich würde gerne den Unterschied machen zwischen einer Szene und einer Community.
Das ist interessant, ja, was ist?
Für eine Szene, da gehört für mich dazu die Veranstalter, die Milongas, die Räume und so weiter. Und Community, das sind die Beziehungen. Also die, das mit Seele befüllen. Das sind die Menschen. Und was wir jetzt brauchen, ist auf der einen Seite die Pflege dieser Szene, quasi der Hardware, aber auf der anderen Seite auch die Befeuerung oder die Nährung dieses Beziehungsnetzes unter den Tanzenden. Und da geht es darum, dass die miteinander bekannt werden. Zum Beispiel die Besucher von unterschiedlichen Veranstaltern. Salzburg ist so klein, dass man sagen kann, 90% aller, die in Salzburg Tango tanzen, tanzen auch bei Tango in Salzburg. Ich habe ja nur die Zahlen von Tango in Salzburg. Die anderen weiß ich aus Gesprächen oder kann man schätzen. Oder manchmal mache ich Erhebungen und da frage ich die anderen Veranstalter, wie viele sind das bei euch ungefähr? Man kennt, würde ich jetzt mal sagen, schaue ich dich an, zwischen 100 und 120 Leute persönlich, die regelmäßig tanzen kommen.
Weiß ich nicht, ich habe es nie gezählt, aber ich würde es jetzt aufgreifen, was du gesagt hast mit den Influencern. Weil Influencer, man denkt sofort ans Internet und was hast du im Internet? Du hast Bild und Ton. Das ist genau das, was eigentlich, also Ton ist natürlich wichtig, aber was ist denn bei Tango-Tanzen wichtig? Das ist Berührung, das ist Geruch, das sind alles Modalitäten, Wahrnehmungsmodalitäten, die auf digitaler Ebene überhaupt nicht abgebildet werden können. Das heißt, du hast hier ein, also wenn man sich eine Community als Beziehungsnetz anschaut und die Verknüpfungen zwischen den Menschen, hast du hier einen zusätzlichen Informationskanal, der also abseits an all dem vorbeigeht, was wir in Zeiten wie diesen landläufig kennen und womit wir zu tun haben. Also ein Nebengedanke ist für mich natürlich, das ist das absolut Angenehme am Tango-Tanzen, dass du also in andere Modalitäten reingehen kannst, zusätzlich zu dem du sonst ausgesetzt bist. Aber ich glaube, dass das auch ein unglaublich mächtiges Instrument ist, um eine Community zu bilden, dass du ganz salopp gesagt die Leute miteinander tanzen lässt und das ermöglichst. Weil dadurch entstehen Verknüpfungen und Beziehungen zwischen Menschen.
Ein wesentliches Element ist, für Kontinuität zu sorgen. Also, dass es Orte gibt und Veranstaltungen gibt, an denen man sich regelmäßig treffen kann, die regelmäßig stattfinden. Deswegen haben wir diese Afterwork Milonga am Mittwoch fortgeführt. Mittwoch ist jetzt eigentlich ein Kacketag für Tango. Das ist mitten in der Woche. Die Leute müssen am nächsten Tag arbeiten. Aber es ist ein guter Tag, um mal in der Woche zwischendurch mal Tango zu tanzen. Und es ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Es ist eine Afterwork-Milonga. Das heißt, man muss sich jetzt nicht großartig rausputzen. Man kann tatsächlich nach der Arbeit hinkommen. Und es dauert nicht so lang. Es beginnt um 8 und ist zwischen 11:15 und 11 natürlich zu Ende, weil die Leute am nächsten Tag arbeiten oder dann schon müde sind während der Woche. Aber es ist super, super stabil. Wir haben das 50 Mal, 51 Mal im Jahr. Jeden Mittwoch. Man muss nicht überlegen, man kann einfach hingehen. Sowas ist ein wichtiges Element, Kontinuität. Und ich habe gestern auch noch bei der Veranstaltung, habe ich einige gefragt, was ist für euch eigentlich die Tango, Salzburger Tango Community? Und da kam das zum Beispiel das Wartenberg. Das ist im Grunde
das ist der Ort, wo wir gestern waren,
im Grunde ein Unort für Tango.
Ja.
Ja. Aber sehr speziell. Und man trifft dort die Menschen. Nämlich, wenn du sagst, man begegnet sich, je öfter man jemanden begegnet, umso vertrauter wird einem die Person. Man muss die nicht mögen. Eine Tangoerin hat gestern gesagt, ich tanze jetzt schon so lange und das sind alles nicht meine Freunde. Ich würde sie nicht als meine Freunde bezeichnen. Aber es sind Menschen, die ich schon gut kenne, mit denen ich schon was erlebt habe. Und das ist wichtig, sowas zu ermöglichen.
Ich muss kurz erklären, nämlich, weil du gesagt hast, eigentlich ein Unort, warum das eigentlich ein Unort ist, ja. Also, ich als jetzt unbedarfter, nein, ich bin zum zweiten Mal hier gewesen gestern, also einmal schon vor 7 Jahren, da hat der Matthias noch gelebt, oder 8 Jahren, und dann eben gestern das zweite Mal, man hat das Gefühl, man tanzt in einer Kapelle. Also, es hängen Heiligenbilder, die kann man jetzt, gut, wird man dann übersehen im Laufe des Tango-Abends, weil man auch nicht mehr hinschaut. Aber trotzdem, wenn man betritt den Raum zum ersten Mal und es tanzt noch niemand, dann glaubt man, man ist in einer Kapelle. Es gäbe sogar einen Altar, aber da hängt dann eine Beamer-Leinwand davor. Und also das ganze Haus ist sehr alt, also der Boden außerhalb dieses Tanzraums ist sehr, sehr alt, ja. Man muss ein bisschen aufpassen, man stolpert am Weg zum Klo. Und damit spricht eigentlich alles dagegen, dass das ein Tango-Ort ist. Aber wenn ich es auch richtig verstehe, haben wir das zweite Beispiel dafür. Da gibt's was zu erzählen. Ja, das ist abseits des Tangos nämlich eben auch, weil dieser Ort so eine große Rolle spielt.
Ja, der ist eine Marke geworden.
Ja.
Diese Mittwochsmilonga im Wartenberg. Also auch von außerhalb, das hören wir immer wieder. Und ich habe schon mehrfach versucht, einen anderen Ort zu finden, aber es hat mich noch keiner überzeugt. Für diese Art von Milonga. Wir haben für andere Milongas andere Orte.
Mhm.
Aber für dieses eine stabile Format ist der eigentlich gut geeignet.
Wie ist eigentlich das Selbstverständnis der Salzburger Tango? Muss ich sehr aufpassen, dass ich ja nicht Szene sage. Community. Ihr seid ja da so zwischen München, das ist glaube ich die nächste wirklich große Stadt. Wien ist ein bisschen weiter weg, aber ist auch nicht so weit weg. Aber München auf der einen Seite, ja. Wien auf der anderen Seite, es gibt aber auch Linz mit einer sehr aktiven Tango-Szene. Fühlt ihr euch eher so als Satellit da ein bisschen aufgerieben zwischen diesen großen Orten oder doch als Zentrum, weil es ja doch hinreichend weit weg ist? Oder wie spürt ihr das selbst eigentlich?
Über wir kann ich jetzt nicht sprechen. Ich habe in der Volksschule gelernt, Salzburg ist das Herz vom Herzen Europas. Also es gibt so ein zentralistisches Weltbild sozusagen. Ja, wir sind wirklich in der Mitte zwischen großen Zentren. Wir haben diesen bayerischen Einzugsraum. Und das ist gut. Es kommen selten Leute aus München, es kommen selten Leute aus Wien, kommen aber. Es kommen auch selten Leute aus Linz. Aber der bayerische Raum, der kommt regelmäßig, das geht rauf bis Burghausen oder Reichenhall, so. Und geht rein bis ins Salzkammergut. Also es gibt einen Umkreis von ungefähr 100 Kilometern, aus dem unsere Gäste kommen. Und das halte ich für Durchschnitt, weil das ist eine Fahrt von 1,5 Stunden, die nimmt man auf sich. Manche kommen sogar regelmäßig mit 1 Stunde Fahrt. Oder Mühldorf, der fährt 2 Stunden, ja, für besondere Veranstaltungen. Das kann man wirklich unterscheiden. Ist es eine regelmäßige Veranstaltung, ist der Einzug kleiner, oder ist es eine größere Veranstaltung mit Live-Musik, die wir auch immer wieder anbieten, damit es eben auch größere Veranstaltungen mit internationaler Vernetzung gibt, dann gibt es schon auch Wiener oder Münchner oder Innsbrucker, die ganz regelmäßig zu diesen Veranstaltungen kommen.
Christian, wie fühlst du das für dich?
Ja, also wie gesagt, ich wiederhole das, es ist ein Privileg, in so einer kleinen Stadt so oft tanzen zu können, ohne weit fahren zu müssen und durchwegs gut tanzen zu können. Also ich glaube, dass
also du hast keinen Anlass jetzt zu sagen, jetzt muss ich unbedingt nach München fahren, um besser, größer, schöner, toller, öfter tanzen zu können.
Tango tanzen. Nicht wirklich. Also ich bin beruflich immer wieder mal unterwegs, international, und ich gehe dann dort tanzen und bin überrascht, dass du teilweise also in noch kleineren Städten eine noch lebendigere Community haben kannst, aber genau das Gegenteil auch, beziehungsweise in Millionenstädten fast nichts los ist. Also auch in Ländern, wo man denen mal zuschreiben würde, da wird viel argentinischer Tango getanzt. Also ich glaube, wir sind sehr gut unterwegs und ich möchte das jetzt sagen, dank des Engagements von einigen wenigen, also Judith dir voran, die da unglaublich viel Zeit und Energie aufwenden oder investieren, ohne zumindest materielle Gegenleistung, um das zu ermöglichen. Und ich glaube, für das müssen wir alle extrem dankbar sein, oder dürfen wir. Ja, das ist nicht selbstverständlich.
Ja, und Tango in Salzburg ist ja gemeinnützig. Das heißt, wir arbeiten nicht gewinnorientiert, verlangen aber Eintrittsgelder, und das Geld, das reinkommt, wird wieder investiert in Musik, in Räume, in alles, was man braucht, damit die Szene bewegt wird.
DJs, Workshops, genau. Also Lehrer,
ja,
Lehrerinnen.
Genau.
Da gibt es ja auch das Festival Lito jetzt demnächst. Also für die, die den Podcast irgendwann nochmal viel später hören, wir haben jetzt im August 2026 und im Oktober 2026 gibt es das Salzburg Tango Festival Lito. Kannst du kurz beschreiben, wer da zu erwarten ist und was da passiert?
Unserem fünften Geburtstag.
Ah, super, ja, genau.
Feiern wir mit einem Festivalito. Wir haben Programm von Freitagmittag bis Sonntagabend, haben 4 Milongas mit Live-Musik zweimal, mit Showtanz, mit Workshops von unseren Wegbegleitern, haben wir gesagt, also die Lehrenden, die regelmäßig bei uns unterrichten, aber auch Esteban und Claudia als international sehr renommiertes Lehrerpaar, haben die DJs, die bei uns regelmäßig DJen, aber auch eine internationale DJ. Also so wollen wir das feiern. Freuen wir uns schon sehr.
Da ist viel zu organisieren, weil du, nehme an, du musst dann auch die aufstellen, gibt es Hotels, mit denen man also Unterkünfte generell, mit denen man Kooperationen haben könnte für eure Gäste und wo die Lehrer wohnen
Ja. Wir haben lang gesucht, einen Ort zu finden, wo es überhaupt möglich ist. Ich habe im Jänner 26 für Dezember 26 in Salzburg keine Zimmer mehr gekriegt, weil das Weihnachtsmarkt.
Glaube ich.
Darum haben wir es dann verlegen müssen auf Oktober.
Was bei der Organisationsentwicklung, also der Beruf, den du gemacht hast, vielleicht nicht so sehr ein Thema ist, ist der laufende Zuwachs, außer Spezialthema mit Gewinnen von Mitarbeitern, aber es ist nicht der große laufende Prozess. Kann man schon sagen, Tango-Szene, wenn man die einzelnen Tango-Tänzer als Assets betrachtet, die da halt teilnehmen, muss aber schon davon leben, dass es immer wieder neuen Zuzug gibt.
Wir haben uns ein paar Dinge vorgenommen.
Das wollte ich gerade wissen, ja. Also wie
ist die Wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, jüngere Menschen anzuziehen. weil die Tango-Szene auch in Salzburg ist ja eine, muss man sagen, 50 plus. In anderen Städten nicht. Und die Frage ist, wie geht das? Und um das zu bewerkstelligen, beispielsweise habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Sportinstitut in Salzburg. Das ist ein gemeinsames Institut der Universitäten. Und wir haben erreicht, dass dort eine Lehrveranstaltung, ein Kurs angeboten wird für ein ganzes Semester für Studierende. Und das ist jetzt zum dritten Mal, also das dritte Semester. Und jetzt kommen schön langsam die Studierenden auch in die Milongas. Ja, damit wird es jünger. Je mehr jüngere Leute da sind, umso mehr Jüngere kommen dazu. Weil wenn jemand den Kopf reinsteckt zur Tür und sieht, okay, das sind nur Silberrücken, das ist für mich keine Veranstaltung, dann kriegt man keine Jüngeren. Oder es gibt eine Bewegung in Salzburg, die stärker Non- und Neo-Tango forciert. Und das unterstützen wir. Wir machen im September ein Wochenende, wo wir auch Lehrende dazu einladen. Wir machen Mixlonga, wir schreiben das aus, wie viel Neo, wie viel traditionell ist in einem Milonga, so dass sich jede Person das, was sie halt gerne hat, aussuchen kann. Aber dass es auch eine große Vielfalt gibt, das ist uns wichtig.
Wie ist der Zustand aktuell? Also sind schon Junge bei den Milongas? Ich muss ehrlich sagen, gestern habe ich kaum Menschen gesehen, die unter 40 waren, wenn überhaupt, das weiß ich jetzt nicht.
Gäste.
Außer die Gäste. Ja,
genau. Gut, aber es ist jetzt, sind Ferien, muss man sagen. Die Studierenden in Salzburg.
Wie ist es sonst aber? Ist, abseits der Ferien.
Ist immer noch gering, aber sie kommen schon langsam.
Tanzen auch die Generationen da miteinander?
Miteinander, ja, genau. Okay. Genau. Also das haben wir uns vorgenommen, jünger. Und ich finde das schon was auf den Weg gebracht. Das darf noch wachsen. Dann haben wir uns vorgenommen, die Ronda. Das hat was zu tun mit Tanzdisziplin und aufs Gemeinsame schauen. Ich finde, wenn man in einem Raum wie dem...
Auch Respekt eigentlich haben vor den anderen.
Aufs also aufs Ganze schauen, nicht nur auf sich selbst. Und dann haben wir immer wieder auch angeregt, achtet auf die Ronda und schaut, oder haben Dinge in die Mitte gestellt, dass das leichter wird. Und das ist mittlerweile gut etabliert in allen. Dann haben wir uns vorgenommen, nicht nur die soziale Qualität, da haben wir auch investiert. Ich sage des Öfteren an oder spreche auch mit Leuten während der Milonga. Du pass auf, überhol nicht rechts, das irritiert die anderen. Oder ich habe gesehen, du hast da angerempelt, bitte mach das nicht oder so. Ja, spreche die Leute aktiv an.
Die kommen dann trotzdem wieder?
Ja, die kommen trotzdem wieder. Es gibt schon Grobheiten, also... Das sind eben freie Menschen, ja. Wenn zu mir jemand reinkommt in den Raum und sagt, tanzt du auch oder sitzt du nur wie eine Spinne an der Kasse, das finde ich auch nicht gerade freundlich, aber es muss ich halt übergehen. So. Also wir haben uns vorgenommen, jüngere Menschen, bessere tänzerische Qualität im Sinn von auf das gemeinsame Achten, auf das Soziale, bessere tänzerische Qualität, aber auch individuell. Das war der Grund, warum wir dann intensive Kooperationen mit Lehrenden angestellt haben und uns da überlegt haben, wir wollen ein Paar haben, die immer wieder hier sind, aber wir laden auch international renommierte Tanzlehrende ein, damit wir auch mal mit jemandem, der in Buenos Aires unterrichtet oder der Showtanz macht, Unterricht nehmen kann.
Ja. Ich möchte mal zurückkommen zu den dunklen Stellen des Tangos, weil das ist schon ein Thema. Der eine dunkle Punkt ist die Leerfreudigkeit mancher Lieder. Auch gerade auf einer Milonga der Partnerin, meistens ist es ein Mann-Frau, ja, muss man ehrlich sagen, beizubringen, dass es so nicht geht und dass es anders zu machen hat und warum sie das nicht versteht und ich weiß nicht, was alles. Der zweite dunkle Punkt, der wahrscheinlich auch in Salzburg existiert, ist einfach Übergriffigkeit. Ja. Dass man sich als Frau nicht wohlfühlt mit bestimmten Männern, wenn man das Gefühl hat, man wird es eher befummelt, als dass man mit ihr tanzt. Oder ist es kein Thema?
Das ist
gut. Und habt ihr es dann nicht vorbereitet, müsst ihr darauf nicht vorbereiten? Was?
Nein, ich schaue natürlich hin, aber das ist ein ganz geringes Thema. Das ist in Wirklichkeit nicht vorhanden. Es hat damit zu tun, dass die Leute sich hier kennen. Dadurch hast du einen stabilen Kern und wenn dann jemand kommt, der sich so verhält, dann ist man schnell auf der sicheren Seite, weil die Frauen, die da sitzen, die unterstützen sich auch gegenseitig. Ja, das ist ein großer Unterschied, weil ein dunkles Thema ist ja auch immer das Gender-Verhältnis, das Verhältnis zwischen Führenden und Folgenden. Und da hat in Salzburg einen großen Unterschied gemacht, dass wir begonnen haben, auch für Frauen die führende Rolle zu unterrichten. Das sind jetzt nicht viele, das braucht auch nicht viele, aber es hat brutal Entspannung gebracht. Und auch Interesse, weil es gibt immer mehr auch Männer, die folgen wollen. Und ich finde, es bringt eine größere Leichtigkeit in den Tango, wenn diese Rollen sich aufweichen. Da bin ich sehr dahinter, dass das passiert. Es gibt ein regelmäßiges Angebot für RollenwechslerInnen. Und es passiert auch in der Milonga. Wenn jetzt, wir haben so einen Durchschnitt von 60-40, 60% Folgende und 40% Führende. Und wenn das mehr als das ist, dann spürt man es, weil Folgende warten, aber in dem Moment tanzen die dann halt miteinander und das entspannt. Das hat viel ausgemacht.
Ein Phänomen dieses Verhältnisses, des Gender-Verhältnisses Mann-Frau, ist ja, dass eigentlich, also ich beobachte das schon in Wien, ganz ehrlich gesagt, dass manche Männer sich nicht weiterentwickeln wollen, weil es reicht ja, was sie können.
Ja.
Und damit haben die Frauen zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Und das Schlimme ist, die sind dann tatsächlich auch damit zufrieden, weil wenigstens können sie tanzen.
Das ist jetzt in Salzburg schon auch so.
Die kleine Community in Salzburg, Entschuldigung, dass ich noch fertig führe. Ich glaube da schon, dass diese kleine Community, wo jeder jeden kennt, eben dazu führt, dass die Zahl der eventuell sexuellen Übergriffigkeit nicht so groß ist, weil es ist nicht gerade ein Dorf, aber doch, man steht dann schneller am Pranger, weil es halt bekannt ist und die Szene ist nicht wahnsinnig groß. Aber diese Kleinheit der Szene da in Salzburg, hat die dann noch andere Auswirkungen auch als nur das? Weil man sich eben kennt.
Ja, klar, weil wenn man jetzt mal mit jemandem getanzt hat und das fühlt sich nicht so gut an, dann tanzt man mit der Person halt beim nächsten Mal nicht mehr. Und die Auswirkung ist größer, wenn die Community klein ist. Ja, wenn da 50 Paare da sind, macht es einen geringeren Unterschied, als wenn 20 Paare da sind, regelmäßig. Mhm. Ich habe einfach weniger soziale Wahlmöglichkeiten.
Also spüren die Männer hier in Salzburg, ich bleibe jetzt beim Wort Männer bewusst, mehr Motivation, sich vorzubilden?
Wir haben das Thema auch. Also es ist schon ein Thema, dass die Frauen viel mehr an Workshops teilnehmen, Privatstunden nehmen, zur Praktika kommen, viel mehr. Aber ich möchte die Führenden bei uns jetzt da nicht so an den Pranger stellen. Es passiert auch in den Workshops das Verhältnis 60-40. Das heißt, es sind ja auch 60%, die sich sehr wohl weiterbilden. Und das hat schon Marktgesetze auch, ja. Also es gibt Führende, die sind beliebt und die haben dann mehr Zuspruch, ja. Und andere, die sind nicht so beliebt, die sitzen dann halt auch.
Christian, ganz ehrlich, als Musiker hat man wahrscheinlich Vorteile, oder ist es ein Klischee? Also man sagt, ein Musiker tanzt doch besser.
Ich glaube, pauschalieren kann man sowas sowieso nie. Ich kann von mir selber sagen, ich bin privilegiert. Und ich sage bewusst privilegiert und nicht begabt. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich frühkindlich viel musiziert habe und das halt dann beruflich weitergeführt habe. Das ist dann also Privileg und Fleiß, aber kaum Begabung, würde ich sagen. Und das hilft natürlich schon ungemein, weil... Naja, ich meine, da sind wir jetzt bei dem Punkt, was tue ich, wie tanze ich? Tanze ich die Musik oder tanze ich meine Choreografien und meine Figuren? Und ich habe für mich selber die Erfahrung gemacht, ab dem Moment, wo ich kapiert habe, hey, da gibt's ja sowieso ein Skript, das in der Musik ist, ist das Ganze ja, löst sich das ja von den Tanzschritten, die man lernt oder gelehrt bekommt und den Mini-Choreografien und geht hin zu einem gemeinsamen Musik hören, Musik spüren und Musik verkörpern. Und dann kann ich von mir selber sagen, macht das richtig viel Spaß.
sich von der Musik treiben zu lassen, ja.
Ich würde sagen, es ist nur ein Teil, zu einem Teil ein Vorteil, nämlich wenn du die Musik hörst. Das heißt noch nicht, dass du sie in Bewegung umsetzen kannst.
Genau, genau. Das ist dann der nächste wesentliche Schritt. Also es gibt hier einen Moment von dem, was die Musik im Empfinden, im Hirn macht, zu dem, wie ich das übersetze, was kommt jetzt als nächstes, welche Bewegung kommt als nächstes. Und das passiert total spontan. Und dieser Moment muss aber, oder was heißt muss, wir müssen dort gar nichts spontan beim Tango, nicht? Das ist ja das Wunderbare, es ist alles freiwillig. Aber wenn dieser Moment bewusst entsteht und dann im Flow entsteht, dann ist natürlich das Ganze wirklich schön.
Aber da braucht es natürlich jetzt auch die Voraussetzungen dafür. Also man muss schon irgendwas können jetzt grundsätzlich. Also man kann ja nicht völlig frei Tango tanzen, das gibt's nicht. Also Tango-Ausdruckstanz braucht ja trotzdem, also es braucht etwas vorher.
Ja, ja,
es braucht ein Vokabular.
Bin ja. Ich völlig bei dir, ganz
genau. Und das genau. Muss man halt einmal lernen.
Vokabular und eine Grammatik.
Um sich damit, um's wieder zu vergessen. Ja. Es ist wie beim Jazz spielen, ja, du lernst die ganzen Akkorde und Kadenzen und so weiter und dann ich als Gitarrist, also ich spiele auch Gitarre, der ewig, immer und ewig scheitern werde am Jazz spielen, lerne, ja, du lernst halt natürlich die ganzen Akkorde und die Strukturen und die Kadenz und so weiter und dann am besten vergiss es wieder, dann kannst du am besten dazu solieren. Sag ich, okay, kann man nicht gleich mit dem vergessenen Part starten? Ich kann es nämlich gar nicht und kann trotzdem gut solieren, das geht halt nicht. Es ist nicht möglich.
Genau, also hast du völlig recht, wenn du also, bei deinem Solo an die Pentatonik denkst und wie ist die Tabulatur, dann kannst du es vergessen. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied, also wenn man es jetzt aus der Kunst herholt, und ich glaube, es ist eine schöne Analogie, es gibt naive Kunst, die manchmal wunderschön sein kann, aber oft doch sehr limitiert ist, würde ich sagen. Also je nachdem, wer sie macht. Also sowohl in der Musik als auch in der Malerei. Die wirklich großen Komponisten jetzt zum Beispiel sind die, die unglaublich viel können und sie dann bewusst reduzieren auf was sie sehr simpel anwenden. Und dann kommen extrem coole, wunderschöne, beeindruckende Kompositionen raus, wo man was spürt, wo dann was anders transportiert wird. Also da ist das Handwerkszeug, ist das Vehikel, das was transportiert. In der Musik, ja, es ist die holde Kunst, was immer. Also man kann das auch mit NLP runterbrechen auf das, was es im Hörenden bewirkt. Aber letztlich, es bleibt ein Vehikel. Und ich glaube, so ist es mit der Tango-Technik. Und damit will ich die Tango-Technik nicht runterdrücken, schlecht reden. Die ist extrem wichtig, dass man das kann. Ja, weil ein Embrace muss gut sein, muss sich gut anfühlen. Solche Sachen, solche Prinzipien müssen passen. Es gibt bestimmte Kodizes, was es an Bewegung gibt, was möglich ist und was ein No-Go ist. Und das ist natürlich, aber das ist das Vehikel. Und dann kann man was reinlegen und dann wird es wirklich schön.
Um jetzt wieder zurückzukommen auf, was braucht eine Community, um sich zu entwickeln? Man braucht tatsächlich eben ein stabiles Angebot, sich tänzerisch weiterzuentwickeln. Und dann wir in Salzburg, wir haben ja keine Tango-Schule. Es gibt, in Wien gibt es Tango-Schulen. Und wir haben auf Kontinuität gesetzt, indem wir mit Angelika Thiele und Jorgos Protopapas auf Menschen gesetzt haben, die im Grunde eine internationale Vernetzung haben, aber lokal vor Ort sind. Weil es ist schwierig, zum Beispiel für eine Open Class am Abend einen Tanzlehrer, und wenn er noch so gut ist, aus Wien oder aus Zürich oder aus sonst wo einzufliegen. Das geht sich finanziell nicht aus. Es muss jemand sein, der hier relativ lokal vor Ort ist. Für weitere Regelmäßigkeiten, wie einmal pro Monat, kommt dann so jemand wie der Anton Wolkow oder eben auch der Helmut Höllriegel war da.
Oder jetzt dann Sayaka und Joscha.
Sayaka und Joscha, die jetzt dann kommen. Und für einen größeren Kreis wie einmal im Jahr können es durchaus unterschiedlich, also internationale sein. Aber kontinuierliches Angebot, wirklich Kurse für Einsteigerinnen, Mittelstufe, Fortgeschrittene, das braucht ein kontinuierliches Angebot. Und das haben wir angeboten. Und was wir noch anbieten, ist es braucht das Angebot mit Lehrenden, aber es braucht auch Übungsmöglichkeiten. Und es gibt Praktika im Tango-Kalender, kann man schauen, aber wir haben vor unseren Milongas jeden Mittwoch eine Übungsstunde. Manchmal ist es so wie gestern eine Open Class, wo wir dann den Lehrenden das Honorar geben. Aber für die Teilnehmenden ist es kostenlos. So dass es eben den Raum gibt zu üben, dass das Geld keine Ausrede sein kann. Und dass sie sich das eben auch Menschen ermöglichen können, die jetzt wirklich aufs Geld schauen müssen. Das ist ja immer stärker eigentlich. Also wir merken das sehr, dass die Menschen unter Kostendruck stehen.
Apropos Geld, gibt es eigentlich in Salzburg Förderungen für das, was ihr anbietet oder was die Veranstalter gemeinsam anbieten oder der Verein konkret anbietet?
Im Moment ist mit Förderungen ein bisschen dünn, aber wir haben eine Kooperation mit der Stadt Salzburg. Da gibt es so eine Reihe in der Stadt, die heißt Salzburg, die bewegte Stadt. Und da gibt es jetzt zum Beispiel im Herbst 5-mal im Park Hellbrunn auf einer Bewegungsplattform Tango zum Schnuppern. Das hatten wir auch im Vorjahr. Das für die Teilnehmenden auch kostenlos ist und wo natürlich auch die Salzburger Community hingeht. Das war im Vorjahr wirklich wunderschön. Und dort mittanzt, damit man sieht, wie ist denn das? Also, dass da nicht nur welche stehen, die es gar nicht können, sondern dass man auch sieht, ah, so könnte das ausschauen. Und da zahlt die Stadt das Honorar der Lehrenden. Oder wir haben auch gemacht die Salzburger Tango-Tage. Das war so zweitägig, eine Milonga am Abend für die bestehende Community und am nächsten Tag mehrere Workshops für zum Schnuppern, wo auch die Community mitgemacht hat und hingekommen ist. Und da haben wir keine Förderung von der Stadt gekriegt, aber eine gute Kooperation mit einem Marketingtreibenden.
Also private Sponsoring. Ja. Wenn ich an Salzburg denke, fallen mir sofort zwei Begriffe ein. Das eine ist die Festspiele, na eh klar. Und der zweite Begriff ist das Mozarteum. Bleiben wir mal in den Festspielen. Wir haben jetzt gerade die Festspielzeit, also es ist Hochsommer, August, es haben gerade vor kurzem erst die Premieren stattgefunden. Ich weiß nicht, wann die Festspiele da aufhören, aber es zieht sich noch dahin. Ja. Gibt's da irgendwie, spürt ihr das eigentlich, dass es Festspiele gibt?
Das spüren wir schon, weil immer wieder beschäftigte KünstlerInnen, gestern war eine da, der hast du, glaube ich, sogar getanzt, die ist Pianistin bei den Salzburger Festspielen oder lange Jahre kam einer, der immer die Kostüme macht. Es sind halt viele Gäste in der Stadt, die dann ihre Tangoschuhe im Gepäck haben und im Tango-Kalender schauen, was wird angeboten und dann kommen. Das ist schon auch bei uns eine schöne Zeit.
Also auch Besucher und Besucherinnen,
ja, nicht nur genau, Mitarbeiterinnen. Genau, mit internationalen Gästen. Aber auch Mitarbeiterinnen. Man in Salzburg arbeiten im Sommer bei den Festspielen 3.500 zusätzlich. 3.500 Leute zusätzlich zum Jahresbetrieb.
Großartig.
6.000 Beschäftigte.
Und Mozarteum, das ist ja, also da lernt man Musik machen, musizieren, man wird zum Profimusiker ausgebildet. Gab es da jemals Angänge, dass sich da ein Tango-Band, sag ich mal, oder besser Ensemble herausgegründet hat, vielleicht sogar ein kleines Orchester? Oder versuchte das Sinn zu kriegen, dass das passiert? Erstaunlicherweise haben wir, Entschuldigung, in Österreich ja wenig Tango-Orchester. Wir haben in Wien 2, meines Wissens, wieder Musiker, also ein Mischmasch aus Profis und Amateurmusikern und dann ein Quintett, nur aus Profimusikern bestehend. Mir ist nicht bekannt, dass es sonst in Österreich irgendwo noch etwas gäbe. Die Ingrid Eder vielleicht, aber die spielt mit ihrem Mann nur Piazzolla und nur als Auftrittsmusik und man kann nicht dazu tanzen. Aber das war es ja auch schon wieder.
Wir haben Kontakte zu einzelnen Musikern. Zum Beispiel hat ein Gitarrist angefragt, der macht die Aufnahmeprüfung im Mozarteum. Er braucht eine offizielle Einladung, die haben wir ihm geschrieben. Und der wird im nächsten Februar bei einer Milonga, die wir machen in Kooperation mit der Berchtold Villa, dort Live-Musik spielen. Als Dankeschön sozusagen für die Einladung, die wir ihm ausgesprochen haben. Und zum anderen haben wir sehr gute Kontakte zur Philharmonie Salzburg. Und die Musiker, die am Mozarteum studieren, die sind ja dann oft in irgendeinem Orchester. Und in der Philharmonie gibt es tatsächlich Musiker, die hier studiert haben am Mozarteum, die Tango spielen und die man dann auch einladen kann. Wir haben auch zwar 2014 mit der Philharmonie Salzburg die Opera Sitta von Astor Piazzolla aufgeführt, Maria de Buenos Aires, und das ganze Orchester mitgespielt und einige Tango-TänzerInnen aus der Szene auf der Bühne mitgespielt. Es war ein cooles Projekt, von daher stammt dieses Bandoneon, das du da vorhin bestaunt hast.
Genau, ein wunderschönes Stück, sehr klein und sehr alt schaut es aus. Ja.
Ja.
Christian, du bist Sänger. Hast du die Möglichkeit, Tango zu singen oder interessiert dich das überhaupt?
Nein, das würde ich nicht tun, weil ich glaube, für das bin ich anders sozialisiert musikalisch. Also ich habe was anders gelernt. Da habe ich zu viel Respekt davor, ganz ehrlich.
Das also würde ich nicht, dich nicht dreimal Sänger in einem Tango-Ensemble mitzumachen?
Nein, ich glaube, also das ist immer... Ein Crossover von Stilen ist sehr, sehr schwierig und es gelingt nur den wenigsten wirklich gut. Egal, ob das jetzt Tango ist oder ob das woanders ist. Also ich habe da einen riesen Respekt vor der Stilistik.
Wir haben einmal, weil es gibt tatsächlich einige MusikerInnen in der Community und eines meiner Grundgesetze lautet, Commitment entsteht durch Involvement, also mitmachen, weil man sich dann dazugehörig fühlt. Und wir haben eine Milonga veranstaltet, wo ich alle, von denen ich gewusst habe, dass sie ein Musikinstrument spielen oder dass sie singen, eingeladen habe, auf dieser Milonga Musik zu machen. Das war wunderschön. Das war so integrativ. Und
da konnten die üben vorher miteinander?
Sie haben nicht miteinander gespielt, sondern es waren Solisten.
Ach so, okay.
Das andere wäre zu aufwendig gewesen. Ja. Aber dass man die, mit denen man tanzt und von denen man es vielleicht gar nicht wusste, dann plötzlich hier als Solisten spielen sah, das war cool. Das war wirklich cool. Oder auch von dir, und dass man weiß, du bist Musikwissenschaftler und dass du dann diese Open Classes gestaltet. Das zeigt dich nochmal in einem anderen Licht und du bist in dem Moment Integrationsfigur. Das ist einer von uns. Ja? Und das, ich finde das wichtig. Das ist ein gutes Element dieser Identitätsstiftung. Zu schauen, welche Kompetenzen gibt's eigentlich in der Community und können die irgendwie sichtbar oder fürs Gemeinsame nutzbar gemacht werden.
Ich möchte nochmal zurückkommen zur Kleinheit der Community. Jetzt erwähne ich schon das Wort Community, hoffentlich richtig. Die vielleicht auch folgendes Phänomen verhindert, dass man in großen Städten aber erlebt. Also in Wien ist es leider so und in München habe ich gehört, ist es auch ganz schlimm. In Berlin wird es auch langsam besser, weil es mehr integrative Kräfte gibt. Aber einfach die Sache von kleinen Tribes stemmen innerhalb einer Milonga, also die in einer öffentlich zugänglichen Milonga mehr oder weniger ihre private Milonga veranstalten, also nur untereinander tanzen und sonst werden alle ignoriert und sind unsichtbar, außer sie stören auf der Pista. Das Phänomen ist in Salzburg wahrscheinlich nicht so vorhanden, wahrscheinlich auch wegen der Kleinheit der Szene.
Und weil wir
aber es ist nicht weg.
Nein, ist nicht weg. Und weil wir was dafür tun auch. Also ich spreche es immer wieder an. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe zu Tango im Diskurs, heißt die, wo man sich auch darüber austauschen kann. Und das zum Gespräch zu machen, das finde ich interessant. Oder ich über mein Newsletter, ich befrage immer wieder auch unsere Community, wie seht ihr das und wie seht ihr das? Und dann besprechen wir es auch. Ich kann jetzt keine, sage ich mal, Town Hall einberufen, wo alle MitarbeiterInnen vor Ort sein müssen, sondern es passiert mehr über bilaterale Gespräche, dass ich eine Befragung mache und dann teile ich die Ergebnisse in bilateralen Gesprächen oder im nächsten Newsletter. Und so kommt wieder Wissen zurück in die Community darüber, wie man denkt, was man möchte. Ich befrage auch wie zufrieden seid ihr mit dem Angebot an TänzerInnen, an Lehrenden, an den Livebands, an DJs? Und da gibt's eine Response, da gibt's eine Rückantwort in die Community.
Darf ich da zwei Sachen dazu sagen, die, glaube ich, relevant sind? Und das eine ist, wer immer nur mit denselben Menschen tanzt, glaube ich, vertut sich was und versperrt sich, verschließt sich Perspektiven. Also das ist eine persönliche Einstellung. Und das kann man niemandem natürlich aufzwingen und jeder soll tun, wie sie oder er will. Aber es ist erstaunlich, wie man sich limitieren kann oder könnte, wenn man wie soll ich sagen? Also, weil Tanzen ist ja eine Begegnung zwischen Menschen, unabhängig vom Tanzniveau. Nur weil jemand technisch jetzt noch nicht so gut tanzt, ist sie oder er nicht ein schlechterer Mensch. Und letztlich, was zählt, ist die Begegnung. Klar, also sind wir wieder da. Bestimmte Grundkodizes gibt's in dem im Tango tanzen, das hilft, weil sonst ist es nicht Tango. Aber darüber hinaus ist es eine Begegnung zwischen Menschen, ne? Und du kannst mit, also ich habe mit Menschen, die noch nie Tango getanzt haben, wunderschöne Momente erlebt. Und das ist, also man muss halt offen sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Unterricht, also da sind wir wieder bei der Exklusivität von einzelnen Veranstaltern. Man muss unterscheiden zwischen Unterricht und Milonga. Und ich verstehe es, dass Leute nur zu bestimmten Menschen gehen zum Unterricht. Mache ich auch. Weil das Angebot ist divers, stilistisch divers und ich muss für mich entscheiden, was will ich denn lernen, wenn ich zu viel Input kriege.
Und die Theatervermittlung wahrscheinlich auch, nicht? Also in welchen Bildern spricht jemand oder gar nicht? Und
ja, aber es geht mehr darum, wenn widersprüchliche Inputs kommen, technischer Natur, verwirrt mich das. Also da muss ich für mich selber die Entscheidung treffen, welche Stilistik will ich lernen. Und das ist dann tatsächlich exklusiv. Das Schöne hier an dieser Community in Salzburg ist, dass diese Exklusivität nicht innerhalb der Milongas herrscht. Ja, es gibt Menschen, die nur zu einer bestimmten Milonga gehen. Wieder, ich glaube, die vertun sie was, weil sie Gelegenheiten versäumen. Aber diese Art der Beschränkung, dass ich sage, ich bin nur bei diesem Lehrenden und drum gehe ich nur zu dieser Milonga zum Beispiel, das gibt's nicht. Und das macht das Ganze sehr, sehr schön.
Es ist ja auch so, dass die VeranstalterInnen zu den Milongas der anderen gehen. Wir haben die Gepflogenheit, dass wir einander einladen. Die Veranstalter. Jeder Veranstalter ist bei unserer Milonga willkommen und wir gehen auch überall hin, wenn es zeitlich ausgeht. Also wir fühlen uns auch überall willkommen.
Das hat auch eine Auswirkung auf die Schüler und Schülerinnen die Fanbase der jeweiligen Veranstalter, die dann sagen, okay, dann kann ich auch.
Oder manchmal sagen wir auch Veranstaltungen an, auch wenn sie nicht gemeinsam sind. Wir verständigen uns darüber, hey, es ist uns wichtig, könnt ihr das ansagen? Dann sagen wir es an, auch wenn es nicht unsere Veranstaltung ist.
Gut, wenn ich mir den Vereinszweck anschaue, muss das fast sein, muss man ehrlich sagen.
Aber die anderen auch.
Ah, die anderen auch, okay. Ja. Super.
Also es passiert schon miteinander.
Meine Schlussfrage wahrscheinlich, also du hast da noch einen wichtigen Punkt offen, aber lass mich das mal die Frage anbringen. Du hast also als Organisationsentwicklerin gearbeitet, du warst meistens beschäftigt, also eben für Organisationen, welche auch immer, es Unternehmen gewesen sein, es können NGOs gewesen sein, ich weiß es nicht. Gab es aber da jetzt Dinge, die du in der Zwischenzeit gelernt hast, aus der Praxis dieser Community-Bildung hier beim Tango Salzburg, dass du dir schon früher gewünscht hättest, wenn du das gewusst hättest oder die Erfahrung gesammelt hättest, dass du es früher im Beruf auch anwenden hättest können? Anders ausgedrückt, gab es Neues, das du gelernt hast?
Für mich ein großer Unterschied ist, dass die Community viel weniger vorhersagbar ist. Also ich weiß nie, wie viele Leute mit welcher Stimmung kommen zu einer Veranstaltung. Das ist viel unvorhersehbarer. Und mit dem zu leben, dass es Ups gibt und Downs gibt und dass ich nur sehr zeitverzögert die Möglichkeit habe, einen Einfluss darauf auszuüben, Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also man braucht schon einen langen Atem, finde ich. Und man braucht auch die Freude, dass es kommt, wie es kommt. So. Wir sind wirtschaftlich, Gott sei Dank, nicht davon abhängig. Wir leben von unseren Berufen oder eben nicht mehr Berufen. Und das macht uns einigermaßen entspannter als jemand, der davon leben muss. Es gibt ja auch Hauptberufliche in Salzburg. Der Ilo kann das nicht so entspannt sehen, wie viele kommen, weil das ist sein Lebensunterhalt. Ja.
Wie ging es ihm damals eigentlich zur Corona-Zeit, wo die Kursmöglichkeiten erheblich eingeschränkt waren?
Schwierig. Habt ihr da was? Schwieriger, da war er noch nicht da, er kam erst vor 2 Jahren. Ja.
Und aber überhaupt in der Corona-Zeit, wie kaum etwas stattfinden durfte, genau genommen, wie hat es da in der Tango-Szene ausgesehen? Also gab es dann auch geheime, versteckte, uns ist es wurscht, wir machen das trotzdem.
Möchte ich jetzt nicht aussprechen.
Okay. aber es gab wahrscheinlich grundsätzlich auf jeden Fall einen finanziellen Verlust für die Anbieter.
Manche haben es nicht überlebt.
Ja.
Aber ich kann mich noch gut an die erste Milonga erinnern, nach der Öffnung, nach Corona, dass die Leute am Mittwoch gekommen sind ins Wartenberg und gesagt haben, das habe ich so vermisst. Es ist mir heimgekommen. So.
Das glaube ich eh. Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt an einer Tango-Community, dass man einem Menschen wieder begegnet, von denen man gar nicht weiß, wo sie wohnen zum Beispiel oder was sie tun. Aber an einem stabilen Ort begegnet man ihnen oder in Salzburg an mehreren stabilen Orten. Ja. Man kann sich darauf verlassen, dass man die irgendwann wieder sieht. Und die Herausforderung besteht ja nicht darin, die Größe zu generieren, sondern mehr den Zusammenhalt zu generieren. Ja, so die Qualität der Begegnung.
Ja, genau. Also es ist Qualität über Quantität aus meiner Sicht in jedem Fall, weil Tango tanzen zu dürfen, ist ein Privileg für jede und jeden, der das machen kann. Und ich verstehe und ich habe einen Respekt davor, wenn es Leute gibt, die davon leben müssen. Da gibt's andere Ansprüche. Ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Du musst als Organisatorin nicht mehr davon leben.
Nein, im Gegenteil, ich finanziere es Zeit.
Genau, mit deiner Zeit, Lebenszeit und Energie. Und das spürt dich so frei und bringt Freiheiten in das Ganze rein, die wirklich schön sind zu spüren. Und aus der Sicht, jetzt sage ich mal das Wort, des Konsumenten von solchen Angeboten, das ist spürbar, das ist schön.
Und ich bin nicht allein.
Ja, genau.
Ein Leo, der jede Woche hierher kommt, der für das Programm verantwortlich ist, für die Technik verantwortlich ist. Eine Eva, die das Marketing macht.
Ja, genau.
Freunde auch von anderen Veranstaltern, die uns unterstützen. Das ist super. Aber es lebt tatsächlich vom Engagement.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Haben wir etwas ausgelassen, wo du dich vielleicht vorbereitet hast, das wir jetzt gar nicht erwähnt haben?
Das Gespräch hat viele Kreise gezogen. Wenn ich darf, würde ich es am Schluss gern zusammenfassen. Was ist das Wesentliche, wo man eine Tango-Community unterstützen kann? Eines ist die Kontinuität des Angebots. Das zweite ist die Qualität des Angebots. Das dritte ist die so gute Lehrende und regelmäßige Milongas. Das vierte ist eine Kultur des Willkommenseins, sowohl für die Leute in der Community als auch von außerhalb. Und das fünfte ist die Kooperation unter den Veranstaltern.
Statt Grabenkämpfen.
Ja. So viele niederschwellige Angebote wie möglich, dass es leicht ist, einzusteigen und dann gute Beziehungen herzustellen. Ohne Zwang, ohne Eifersucht, mit einer Freude, wenn die Menschen Tango tanzen gehen, ob sie jetzt bei mir tanzen oder woanders tanzen. Das hilft uns allen, ja. Jede Milonga, die gut besucht ist, hilft der gesamten Community.
Wobei vermutlich, ob es Graupenkämpfe gibt oder nicht, hängt vermutlich ab von dem Verhältnis zwischen anbietenden, unterrichtenden Menschen und Konsumenten, um das Wort weiter zu verwenden, wenn das Verhältnis doch zu stark auf der Seite der Veranstalter oder der Unterrichtenden ist, dann muss es notgedrungen eigentlich in Grabenkämpfen ausarten, weil die ja Existenz schützen müssen. Also vielleicht habt ihr da gerade Glück, dass es jetzt Balance. Nicht 30 Tango-Unterrichtende gibt in Salzburg, sondern eben nur, keine Ahnung wie viel, aber gerade so, dass es ausgeht für alle diejenigen. Und in einer Großstadt wie Wien, wo das Angebot doch relativ groß ist, wo man lernen kann, dann halt automatisch so Eifersüchteleien entstehen und wenn man den Tango-Lehrer dann wechselt, der Alte dann unendlich böse ist auf einen, weil man ihn erst verlassen hat und er damit weniger Geld verdient.
Je größer eine Stadt, umso größer ist das grundsätzliche Potenzial und man kann von 0,01 bis 0,05% von Einwohnern davon ausgehen, dass sie Tango tanzen. Und das ist in Wien einfach um ein Vielfaches größer als in Salzburg. Darauf kommt es nicht an.
Aber trotzdem kann es sehr viel mehr unterrichtende Menschen geben.
Ja, und wenn die zusammenarbeiten würden sie mehr generieren. Wenn wir hier in Salzburg nur so viele Milongas zulassen würden, dass sozusagen jeder sein Revier hat, dann ist das Limit für unsere Community. Wenn wir aber zusammenarbeiten, dass die Community überdimensional wächst, dann kann auch das Angebot überdimensional wachsen. Die Salzburger Festspiele sind wirklich, ich meine, die sind 100 Jahre Vorsprung, aber sind ein Beispiel dafür, dass es nicht von der Größe der Stadt abhängt, sondern von der Qualität des Angebots. Und die Qualität des Angebots kriegst du über Kooperation und nicht über Konkurrenz.
Ja, vielleicht magst du mal nach Wien kommen, um dort in so einen Kreis aufzutreten und deine Salzburger Erfahrungen zu schildern. Die Frage ist, wer bringt diesen Kreis zustande? Und also ich habe meine Zweifel.
Ja, da sind wir in Salzburg glücklich.
Gut, herzlichen Dank.
Gerne.
Jetzt aber für dieses sehr interessante Gespräch. Danke Judith nochmals für die Einladung. Danke Christian für deine Beiträge als Mitglied der Community und deine Sicht als Musiker, deine Sicht als Leader auch. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, dass das Festival gut besucht ist jetzt im Oktober und dass es mit der Tango-Szene wirklich positiv weitergeht und dass ihr ein nicht verzichtbarer Baustein mal werden wird in der gesamten österreichischen oder vielleicht sogar mitteleuropäischen Tango-Szene.
Danke, Heinz.
Danke.
Ja, danke.